Thüringen. Ein Ort, an dem sich rechtsextreme Strukturen und Ansichten seit Jahrzehnten ausbreiten und festigen können. Thüringer Heimatschutz, NSU.
Wir sprechen mit euch über Rechtsextremismus in Thüringen. Den Fokus legen wir hierbei auf den NSU. Wir wollen den mit ihm verbundenen Strukturen auf den Grund gehen. Schauen, was sie heute so machen und warum besonders Thüringen für sie attraktiv ist. Und das schon seit Jahrzehnten.
Dafür sprechen wir mit Katharina König-Preuß. Außerdem werden wir ein gutes Projekt vorstellen, wie Aufklärungsarbeit, also das aus Fehlern lernen, aussehen kann.
Wir, das sind Sarah, Leonie und ich, Pamida.
Ich bin Sarah und studiere mit Pamida und Leonie zusammen an der Uni in Erfurt.
Gerade wenn es um rechte Strukturen geht, haben wir alle unterschiedliche Geschichten zu erzählen. Ich bin Leonie und komme aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, also mitten aus Thüringen.
Und Saalfeld-Rudolstadt war ja vor kurzem erst in den Schlagzeilen. Bei den Razzien im Juni gab es 7 Festnahmen und davon stadtbekannte Neonazis in Thüringen und Mitglieder der Turonen. Die Turonen sind eine rechtsextreme Gruppierung, auch in Thüringen angesiedelt.
Ja, in Thüringen, hier leben wir momentan alle. Und die Stärke der rechten Szene ist kaum zu übersehen.
Das war auch einer der Gründe, weshalb die rechtsextreme Szene in Thüringen für uns in den Fokus gerückt ist.
Damit wir dem Thema NSU-Komplex auch gerecht werden können, haben wir uns mit Katharina König-Preuß getroffen. Sie ist seit 2004 Mitglied des Jenaer Stadtrats für die Linke und seit 2009 Thüringer Landtagsabgeordnete. Zudem macht sie tolle Arbeit mit dem Jugendbüro Haskala in Saalfeld und viele weitere ehrenamtliche Tätigkeiten. Sie war Teil der NSU-Untersuchungsausschüsse des Thüringer Landtags und trug zur Aufklärung des NSU-Komplex bei, weswegen sie für uns die perfekte Gesprächspartnerin ist. Um mit ihr zu quatschen, sind wir nach Jena in die junge Gemeinde gefahren. Die junge Gemeinde ist ein wahnsinnig eindrucksvoller Ort. Wir kamen an und sind direkt herzlichst begrüßt worden und hatten schneller eine Tasse Kaffee in der Hand, als wir schauen konnten. Wir haben Katharina dann gefragt, was in der JG alles so gemacht wird.
Einfacher zu sagen, was nicht gemacht wird. Rechtsrockkonzerte werden nicht gemacht.
Es ist also ein offener Raum für tolle Arbeit, die dort auch seit Jahren gemacht wird. Voller fantastischer Menschen, Zusammenhalt, Kreativität, Musik, Lachen, Tanzen, Essen, aber auch Raum für ernste Themen, politischen Aktivismus und viel mehr. Katharina sagt über sich selbst, sie ist dem Antifaschismus vor Jahren verfallen und habe eine Macke, was Nazis und den NSU angeht. Wir haben uns also gefragt, wie sie dazu kam.
Naja, erst war ich gar nicht aktiv, erst war ich einfach nur Jugendliche, ne? Also so, so wie vermutlich alle irgendwie Jugendliche sind. Und dann klar kommt die Spezifik dazu, dass meine Eltern haben hier beide gearbeitet. Mein Vater als Pfarrer und meine Mutter dann als Sozialarbeiterin. Und das war spannend.
Wir wollten dann auch von ihr wissen, wie es so war, Antifaschistin zu sein in den 90ern.
Die sind nie ernst genommen worden. Die sind sowohl von der Stadtgesellschaft als auch von Polizei eher diskreditiert worden. Und ihr übertreibt, das ist populistisch, was ihr macht, das stimmt nicht. Ihr braucht das Feindbild, um zu existieren. Jena hat kein Problem mit rechts und so weiter und so fort. Und das war schon krass, wenn sozusagen jede Woche in der Inforunde hier in der JG wieder erzählt wurde, wer zusammengeschlagen wurde, wer fehlte, ne? Und dann, wo ist der oder wo ist die? Und dann die Info kam, ja, wurde zusammengeschlagen, ist zu Hause, liegt im Krankenhaus. Und dann gleichzeitig kriegt man von Schule, von Bürgermeister, von Polizei, von allen sozusagen gesagt, das stimmt nicht. Also 90er, ich sage das immer so, ich bin den Antifaschistinnen der 90er Jahre, weil ich bin ja da gerade 91 war ich 13, 92, 14 so und ab 14 ungefähr war ich mit dabei. Aber denen, die sozusagen von Anfang an, das heißt 16 aufwärts, ich bin denen unheimlich dankbar bis heute für das, was die damals gemacht haben. Also auch was sie ertragen haben, durchgehalten haben und was sie erkämpft haben.
Katharina war also schon damals viel auf den Straßen unterwegs. Stand Faschos entgegen und zu oft auch gegenüber. Sie kannte schon damals viele Gesichter und Namen ihrer Feinde. Gesichter und Namen von denen, die sich später auch am NSU beteiligten.
Man kannte Mundlos, Bönhard, Schäpe. Man kannte Kapke, man kannte Wohlleben. Es gab, ich habe das sogar irgendwo, habe ich das noch in Kopie und auch mittlerweile eingescannt, so ein altes A4-Blatt vorne und hinten, nee, zwei A4-Blätter, jeweils vorne und hinten beschrieben, schlechte Fotos drauf von Autos und schlechte Fotos von Personen und daneben handschriftlich in so einer Jungskriegel-Schrift die Kennzeichen, die Namen geschrieben und das Ganze wurde halt kopiert und untereinander rumgereicht, damit man weiß, wenn das Auto kommt in der Stadt, Vorsicht. Ich habe immer noch dieses JAH41 im Kopf, das ist Mundlos ist auf alle Fälle damit gefahren, aber ich glaube, es gehörte Wohlleben. Wenn man das Auto zum Beispiel irgendwo gesehen hat, dann hieß es Rennen.
Wir wollen den TäterInnen keine besondere Plattform bieten. Damit ihr jedoch im weiteren Verlauf nicht durcheinander kommt, geben wir euch eine kleine Übersicht über die Namen der Angeklagten. Wenn man sich so zum NSU informiert, hört man meist als erstes von dem Kerntrio. Uwe Mundlos, Uwe Bönhard und Beate Zschäpe. Danach eventuell noch von weiteren vier Angeklagten. Den als Neonazi bekannten Ralf Wohlleben, André K., der das Bekennervideo produzierte, Carsten S., der an der Waffenbeschaffung beteiligt war, und Matthias D., der die Zwickauer Wohnung bereitgestellt haben soll. So bekommt man schnell den Eindruck, der NSU bestünde aus 3 bis 7 Personen. Wir fragen Katharina, was sie von dieser Darstellung hält.
Ich mache das immer anders von der Darstellung her. Es gibt sozusagen das Kerntrio des NSU. Das sind Mundlos, Bönhard, Schäpe. Dann gibt es die direkten Unterstützer und Unterstützerinnen. Das sind mehr als die 5, als die 4 Angeklagten. Es gibt weitere Unterstützer und Unterstützerinnen, die gegen die Ermittlungsverfahren laufen, die immer noch laufen, aber wo niemand mehr was macht. Da geht es um 9 weitere Personen, die konkret was getan haben. Es gibt weitere Unterstützer und Unterstützerinnen, gegen die mal ermittelt wurde, aber die Ermittlungen eingestellt sind. Da reden wir von ungefähr 40. Dann gibt es die, gegen die nie ermittelt wurde.
Hier nennt Katharina das Beispiel von dem kleinen Bruder von André K. Er habe Konzerte organisiert und so Gelder für das NSU-Trio gesammelt. Außerdem habe er ein Lied auf die 3 Untergetauchten geschrieben, wodurch Katharina zu der Annahme kommt, dass er den Leuten doch sehr nahe stand und über die Pläne des NSU durchaus Bescheid wusste. Zumindest in Teilen oder wofür das Geld verwendet wurde, das er spendete.
Und wenn man sich die Neonazi-Szene der 90er Jahre anschaut, wenn man sich den Thüringer Heimatschutz anschaut.
Der Thüringer Heimatschutz war die mitgliederstärkste und militanteste Neonazi-Gruppierung Ostdeutschlands. Er entstand 1996 als Zusammenschluss freier Kameradschaften in Thüringen und aus der 2 Jahre vorher gegründeten Anti-Antifa aus Thüringen. Zudem war er sehr eng mit der NPD verknüpft, in die später dann auch viele Mitglieder des Thüringer Heimatschutz eintraten. Vermutlich, um sich auf ein mögliches Verbot der Gruppe vorzubereiten. 2001 zählte die Gruppe dann rund 170 Mitglieder. Ihre Aktivitäten reichen vom Organisieren von Aufmärschen und Rechtsrockkonzerten bis hin zu brutalen Angriffen auf alle, die ihre politische Meinung nicht teilen oder nicht in ihr menschenfeindliches Weltbild passen. 1997 wurde das Zentrum des Thüringer Heimatschutz von ErmittlerInnen durchsucht, wobei sie das bis dahin größte rechtsextreme Waffenlager Thüringens fanden. Einer der Hauptakteure und Anführer des Thüringer Heimatschutz war Tino Brandt. Dieser wurde als einer von vielen V-Männern vom Verfassungsschutz beauftragt, interne Informationen zu liefern. Schätzungen zufolge erhielt er dafür über die Zeit knapp 200.000 Euro, die er wiederum nutzte, um die Gruppe aufzubauen. Ihm wurde zudem vorgeworfen, dass er dem NSU-Trio beim Untertauchen geholfen habe und über ihre genauen Aufenthaltsorte im Untergrund Bescheid wusste. Auch das NSU-Kerntrio und weitere UnterstützerInnen des NSU und auch Angeklagte im Prozess waren Teil des Thüringer Heimatschutz. Somit war das NSU-Kerntrio Teil einer großen Gruppe, die alle die gleiche rechtsextreme Ideologie teilten. Und wir können davon ausgehen, dass sie sehr wohl Unterstützungsleistungen von Mitgliedern erhielten.
Und ich glaube, man muss diese Unterstützungsleistungen und Handlungen muss man trennen vom Juristischen. Also das eine ist die juristische Ebene, bekommt man nachgewiesen, dass die den Terror unterstützt haben, dann wären Das sind die, die angeklagt waren. Da sind vielleicht noch 10, vielleicht 20 weitere, die wussten, dass es um diesen Terror geht. Und dann gibt es aber Unterstützung, die geleistet wurden, ohne dass nachweisbar ist, dass es für eine rechtsterroristische Struktur war.
Katharina trennt hier also die juristischen Unterstützungsleistungen von den ideellen. Denn es gibt eben Unterstützungen, die weiterreichen als die, die juristisch feststellbar sind.
Da fallen dann alle Neonazi-Strukturen rein, die Kontakt zum späteren Kerntrio hatten. Da fallen alle Neonazi-Strukturen rein, die eine derartige Ideologie vertreten. Machen fast alle.
Wir haben sie daraufhin gefragt, warum diese Trennung so besonders wichtig ist und warum besonders die ideellen Unterstützungsleistungen mitgedacht werden müssen.
Auf dieser ideellen Unterstützung und auf der praktischen Unterstützung, sowohl von denen, die nicht wussten, was sie tun, also dass sie Menschen ermorden, als auch von denen, die wussten, was sie tun, nur auf dieser Basis konnte das Kerntrio machen, was sie gemacht haben. Und dass sie sozusagen alle dieses breite Unterstützungsnetzwerk auch bedient haben, erkennt man ja dann an den Spenden sozusagen, die sie weitergereicht haben, die sie weitergegeben haben.
Nach diesem Verständnis können wir also von einer Zahl der UnterstützerInnen ausgehen, die sich im dreistelligen Bereich bewegt. Und so kommen wir zu der Frage, was all diese Leute heute machen.
Es gibt ein sich über Jahrzehnte hinweg ziehendes Neonazi-Netzwerk, das aus Personen besteht, die den kompletten Erfahrungs- und Wissenshintergrund der 90er und 2000er mitbringen und die heute als gesetzte 50er, also die sind oft ja um die 50 ungefähr, teils eigene Firmen haben, wo Personen angestellt sind, die mittlerweile nicht mehr bei Demonstrationen in Erscheinung treten, ne? Also wo man sie so öffentlich wahrnimmt, die aber auf einer ganz anderen Ebene weiter die Ideologie vertreten und auch die Neonazi-Netzwerke unterstützen. Es gibt Firmen, die heute in Jena oder auch in Saalfeld angesiedelt sind, die von nach meinem Unterstützungsverständnis und meiner Definition, die von Unterstützern des NSU-Kerntrio betrieben werden.
Das Unterstützungsnetzwerk ist also riesig, zumindest zum Teil immer noch aktiv und auch irgendwie seit Jahrzehnten beständig. Zum besseren Verständnis macht uns Katharina das nochmal am Beispiel einer Neonazi-Struktur in Thüringen klar.
Die entscheidende Führungsperson der Turonen, Thomas Wagner, der ist 90er Jahre Thüringer Heimatschutz.
Zum Verständnis. Die Turonen sind ein Neonazi-Netzwerk in Thüringen mit extrem großer Gewaltbereitschaft. Sie generieren durch Rechtsrockkonzerten sowie Waffen- und Drogenhandel Geld und verletzten 2014 10 Menschen, zum Teil sehr schwer, in Ballstedt. Das Motiv? Fremdenhass und Feindseligkeit.
Der, ich nenne ihn immer den Stellvertreter, Steffen Richter, der ist jetzt erst festgenommen worden. Der ist 90er Jahre Thüringer Heimatschutz. Der ist sowas wie ja, Ziehkind in einem gewissen Sinne von Ralf Wohleben. Das heißt, der ist seit, ich glaube, Ende der 90er dauerhaft mit Ralf Wohleben unterwegs gewesen. Hier in Jena ist er offiziell beim Braunen Haus, was ja damals die Nazis hatten, mit angedockt gewesen, hat gemeinsam mit Ralf Wohleben Überfälle auf Antifaschistinnen begangen, war dann NPD-Kandidat zur Bundestags- oder Landtagswahl. Als Wohleben verhaftet wird, wird er der relevante Kontakt für Wohleben. Er zieht das unter die Solidaritätsaktion für Ralf Wohleben hoch, also dieses Freiheit für Wolle-Kampagne, die damals lief während des Prozesses. Und der ist sozusagen der Stellvertreter der Turonen.
Also nochmal, zwei wichtige Akteure der Turonen, die ihre rechtsextreme Ideologie verbreiten, mit Waffen handeln und sogar Angriffe durchführen, sind schon damals im Thüringer Heimatschutz, also schon seit über 20 Jahren und immer noch in der Szene aktiv. Und vor allem sind sie vernetzt mit Rechtsextremen heute und aber auch Menschen von damals, wie zum Beispiel Wohleben. Und genau daran merkt man, wie sich diese Strukturen erweitern, nämlich indem diese Menschen lange in der Szene bleiben,
Nachwuchsstrukturen schaffen, also das, was sie sich jahrelang angeeignet haben an Wissen, Ideologie und Taktik, alles weitergeben, so, dass andere genau da andocken, weiterdenken und auch weiter handeln können. Und wenn sie Glück haben, sogar unter sehr günstigen Umständen. Wenn man mal bedenkt, dass manche Orte mittlerweile so durchsetzt von Nazis sind, dass weitere Neonazis zuziehen, es immer mehr Arbeitsplätze gibt, immer mehr finanzielle Mittel generiert werden können und Unterstützungsnetzwerke so von immer größerer Stabilität profitieren können. Einfach, weil es sie schon lange gibt. An diesem Punkt wird uns mit Katharina klar, es gibt keine Trennung. Die Trennung von NSU und rechtsextremen Strukturen heute funktioniert nicht.
Und sie funktioniert erst recht nicht, wenn man schaut, dass die alten Leute sozusagen der 90er, die heutigen jungen Nazis, ja schon aufbauen, ne? Und mit denen die auch anpushen und ein Stück weit schulen und ähnliches mehr.
Dazu ein Beispiel, um diese Kontinuität ein wenig deutlicher zu machen, denn die wird zum Beispiel an den Strukturen rund um Patrick Wieschke ziemlich deutlich. Wieschke ist schon seit den 90ern Rechtsextremist und war bis 2015 in der NPD. Damals war er Landesvorsitzender in Thüringen. Seine geschaffene Nachwuchsstruktur zum Beispiel führt zu Leon Ringel. Leon Ringel ist schon länger in der rechtsextremen Szene aktiv und sogar international mit Gruppen wie Atomwaffendivision vernetzt. Er wurde erst vor einigen Monaten bei Razzien in Saalfeld-Rudolstadt verhaftet. Der Grund? Verdacht rechtsterroristischer Aktivität. Denn Ringel hat die militante und rechtsextreme Gruppe Knockout 51 mit aufgebaut und ist auch mit den Turonen vernetzt. Und als wir uns das beim Interview ansehen, wie sich diese Struktur in der Zeit durchzieht und wie es möglich ist, dass sich solche Strukturen überhaupt noch immer entwickeln, reagiert Katharina ziemlich treffend.
Eigentlich, wenn man sich so durch den Kopf gehen lässt und sich mal so vor sich legt, ne? Bildlich, das ist krass, weil man hätte das alles stoppen können. Man hätte es in den 90ern stoppen können, man hätte es aber auch nach NSU stoppen können und man könnte es auch jetzt stoppen. Und ist nur zum Teil feststellbar, dass es so einen Stopp gibt.
Damit meint sie behördliche, staatliche Arbeit und das stimmt. Der Verfassungsschutz müsste doch umfassende Möglichkeiten und Mittel haben, solche Strukturen aufzudecken. Jährlich steht dem Land Thüringen dafür 9 Millionen Euro zur Verfügung. Und vor allem vor dem Hintergrund, dass man schon in den 90ern Strukturen nicht erkannt hat, die zum NSU führten, da müsste doch heute die Bereitschaft umso größer sein, früh genug und auch schnell genug rechte Strukturen zu erkennen und gegen sie anzukämpfen. Und da fragt sich Katharina auch, was mit diesem ganzen Geld denn passiert und inwiefern Informationen zu Rechtsextremismus in Thüringen überhaupt verwertet werden. Sie macht das uns nochmal am Beispiel der Turonen fest.
Beispiel Turonen, dass die Drogenhandel betreiben und dafür auch Jugendliche zum Beispiel auf die Straßen schicken zum Ticken und dass die Bordelle eröffnet haben, das war mir Januar 2020 bekannt.
Eingegriffen hat der Staat aber erst Februar 2021. Also die Turonen haben ihre Aktivitäten über ein Jahr lang fortführen können. Sie haben Drogen getickt, Waffen besessen und ein Bordell betrieben, also Geld gemacht. Und das wurde über ein Jahr lang geschehen lassen, bis die Handlungen beweissicher waren. Zwar sitzen jetzt Menschen dafür in Haft, aber trotzdem kann zumindest in Frage gestellt werden, ob nicht schon dann gehandelt werden sollte, wenn Dinge passieren und nicht erst dann, wenn alles beweissicher gemacht wird und über genau diese Zeit lang Gelder in Neonazi-Strukturen weiter generiert werden können. Und Dinge passieren ja immer noch. Ideologien werden verbreitet und Strukturen entwickeln sich. Vieles davon lässt sich in Thüringen verorten. Das Land scheint mitunter Ausgangsort dieser Radikalisierung zu sein und das schon seit Jahren. Das Problem wird nicht groß genug angegangen, aber wieso überhaupt Thüringen? Wieso bietet das Land so einen Nährboden für Radikalisierung?
Was definitiv mit reinspielt, ist, dass über Jahrzehnte hier viel zu wenig gegen rechts gemacht wurde. Und zwar sowohl der Staat, als auch die Gesellschaft. Ne? Also das, man hat das akzeptiert, man hat es hingenommen, man hat es teils ja sogar gewollt, ne? Dass diese rechten Strukturen entstehen und wachsen. Und was mit dazu kommt, ist, dass sehr früh in Thüringen Nazis schon Immobilien gekauft haben. Und immer dann, wenn Immobilien vorhanden sind, führt das automatisch zu einem Anwuchs der rechten Szene, zu einer Stärkung der rechten Szene und im Normalfall siedeln sich dann dort auch weitere an.
Wie Thorsten Heise oder Stanley Rüske von Combat 18. Das Problem scheint aber wirklich daran zu liegen, dass im Land nicht alle Mittel ausgeschöpft wurden, um diesem Problem nachzugehen, und das schon zu lange. Obwohl vor kurzem doch groß eingegriffen wurde. Wir hatten ja schon von Leon Ringel erzählt und bei Razzien im Juni sind er und weitere Menschen verhaftet worden. Katharina sagt, dass das schon gute Arbeit bedeutet. Aber das wäre auch ein Wunder, wenn es diese Festnahmen nicht gäbe. Die Vorwürfe an Leon Ringel und die Forderung zu seiner Verhaftung, die gab es nämlich schon lange. 2019 schon wurden Informationen über ihn veröffentlicht, die erst dieses Jahr zu seiner Festnahme geführt haben. Und genau das ist antifaschistischer Arbeit zu verdanken. Denn AntifaschistInnen hatten schon vor 3 Jahren Aufmerksamkeit erregen wollen. Sie haben Informationen zu Leon Ringel veröffentlicht und damit die Festnahme gefordert. Also haben sie die Arbeit übernommen, die Behörden hätten übernehmen sollen. Dabei stehen dem Land Thüringen aber im Jahr 9 Millionen Euro zur Verfügung. 9 Millionen Euro für solche Arbeit, und trotzdem scheint aber antifaschistische Arbeit gewillter, schneller und effektiver zu sein. Aber hat der Staat keine guten Möglichkeiten, politische Strukturen aufzudecken? Oder nutzt der Staat seine Möglichkeiten nicht? Die Antwort darauf wird klar, wenn man sich mal ansieht, welche Maßnahmen denn gegen links möglich sind. Denn zumindest genau diese Maßnahmen müssten auch gegen rechts angewendet werden können. Katharina kann uns da einen guten Einblick geben, wie gegen links und den Verdacht auf Linksextremismus gearbeitet wird.
Ich denke mir immer, meine Güte, bei den Leuten, mit denen ich politisch oder auch persönlich befreundet bin, mit denen ich politisch zusammenarbeite, da passiert das so oft, dass wegen dem kleinsten Scheiß in die Wohnung reingerockert wird, dass Durchsuchungsmaßnahmen stattfinden, weil man angeblich Teil bei einer Gruppe war, wo eine Person eine Bierflasche geschmissen hat. Und dann wird bei 50 Leuten, übertrieben jetzt ein bisschen, aber dann wird halt bei mehreren Leuten eine Durchsuchungsmaßnahme dann durchgeführt. Warum macht ihr das nicht bei denen? Warum wendet ihr nicht das, was gegen links möglich ist, gegen rechts an? Und was nicht nur möglich ist, sondern was ihr gegen links auch macht. Also auch an Methoden sozusagen auspackt.
Als ein gutes Beispiel kann hier G20 angebracht werden. Ohne darauf groß eingehen zu wollen, vielleicht habt ihr schon davon gehört. Es kam beim G20-Gipfel in Hamburg zu linken Ausschreitungen. Das war 2017.
Also Hamburg, klar, was da nicht cool, dieser Ausbruch an, ich würde ja sagen, patriarchale Gewalt, ne? So Männer, die mal was anzünden wollen, waren da auf alle Fälle mit dabei. Aber wenn man sich anschaut, was im Nachgang an Durchsuchungsmaßnahmen, Verhaftungen und Ähnlichem mehr passiert ist, einer schmeißt eine Flasche und 30 haben eine Anklage wegen Landfriedensbruch. Das, glaube ich, könnte man auch mal bei Nazis machen. Und da sehe ich es in dieser Form zumindest nicht.
Denn im Zuge von G20 leitete die Hamburger Polizei über 3.400 Ermittlungsverfahren ein. Es wurden außerdem europaweite Suchen aufgegeben. Hamburgs Bürgermeister sollte zurücktreten und Menschen sitzen in Untersuchungshaft. Also strikte Maßnahmen und großer Druck, die Situation aufzuklären und aber auch TäterInnen zu benennen. Also Engagement seitens des Staates, wohl im Rahmen des Möglichen. Und das sagt uns Katharina auch. Dabei sei es aber wichtig klarzustellen, dass diese Bemühungen bei rechts nicht sichtbar sind. Und das haben wir auch schon vorhin am Beispiel der Turonen festgemacht. Die Turonen konnten über 1 Jahr lang Waffen besitzen, Schießtrainings machen, sich an gewaltsamen Angriffen beteiligen. Und wie wir gesehen haben, gab es ja letztendlich Festnahmen, wie im Fall von Leon Ringel. Aber Katharina erklärt uns kurz die Hintergründe und wie es genau zu dieser Festnahme kam.
Und 3 Jahre, Moment, nein, 2 Jahre danach wird dann einer der führenden Nazis, gegen den schon 2019 Antifas versucht haben, Verfahren anzustreben und wo 2019 Antifas schon gesagt haben, der ist gefährlich, der ist Teil der Atomwaffendivision, der ist Knockout 51, die sind militant, die machen das, das, das. Alles Infos, die 2019 schon bekannt waren, da passiert nichts. 3 Jahre später, jetzt, ich glaube auch jetzt im April 22, wird dieser Nazi wegen der Vorwürfe, die Antifas schon 2019 gebracht haben, verhaftet. 3 Jahre.
Das zeigt, rechtsextreme Strukturen werden zu großem Teil von AntifaschistInnen aufgedeckt. Die Arbeit zu rechtsextremen Strukturen passiert beim Staat nicht so engagiert, wie es passieren könnte. Und es braucht immer noch ehrenamtliches Zutun und Druck aus der Gesellschaft, um gut gegen Neonazis, rechtsextreme Ideologien und aber auch ihrer Gewalt anzukämpfen. Aber nicht nur ihre Arbeit gegen rechts, sondern auch die Aufarbeitung rechtsextremer Strukturen und rechtsextremer Gewalttaten muss immer noch größtenteils von der Gesellschaft ausgehen.
Es darf keinen Schlussstrich bei der Aufarbeitung rechter Strukturen geben. Gleichzeitig muss es einen Schlussstrich für rechte Strukturen geben. Die Strukturen der Vergangenheit dürfen nicht in die Zukunft getragen werden. Sie dürfen höchstens eine Warnung für die Zukunft sein. Und kein Schlussstrich? So heißt ja auch das Projekt, das letztes Jahr erst durchgeführt wurde.
Ja, und schon der Name des Projekts spiegelt dieses Dilemma sehr gut wider. Das K in kein Schlussstrich ist in Klammern gesetzt, was die Doppeldeutigkeit der Aussage zeigt.
Im Interview mit Judith Ziebrich haben wir mehr über das Projekt und seine Hintergründe erfahren. Judith Ziebrich ist Dramaturgin am Oderstedter Theater. Außerdem war sie die Projektkoordinatorin von Kein Schlussstrich.
Ich bin Judith Ziebrich. Ich arbeite am Theater Ruderstadt als Schauspieldramaturgin. Kein Schlussstrich war ein bundesweites Theaterprojekt zum NSU, also was primär im Fokus hatte, die Perspektiven der Opfer ins Zentrum zu stellen, der Öffentlichkeit. Und da haben verschiedene Theater mitgemacht und der Bezugsrahmen war so, dass erstmal die Städte mitgemacht haben, wo der NSU ein Opfer gefordert hat, also wo es halt tatsächlich Opfer der quasi halt Mordanschläge des NSU gab und dann aber auch noch so der Landkreis, in dem wir uns befinden und oder aber auch halt Sachsen, so Landkreise wie Zwickau, wo man sagt, das sind die sogenannten Täterstädte. Das ist jetzt auch ein Begriff, der vielleicht irgendwie jetzt auch nicht unproblematisch ist, aber das sind zumindest halt Orte, die insofern was mit dem NSU zu tun haben, weil hier in den 90er, 2000er Jahren und dann darüber hinaus ja noch der NSU-Unterstützer, Unterstützerinnen und ein Netzwerk aufgebaut hat und gefunden hat. Und da gehört Ruderstadt veritabel mit dazu. Muss man einfach so sagen, wie es ist. Hier ist der Thüringer Heimatschutz entstanden in Ruderstadt. So zentrale Figuren der UnterstützerInnen des NSU wie Tino Brandt kommen aus Ruderstadt und genauso Ralf Wohlleben etc. Und ja, das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass der Landkreis auch immer noch, ich würde sagen, mit rechtsoffenen Tendenzen zu tun hat. So. Diese ganze Initiative ging aus von Jena Kultur, von Jonas Zipf, aber auch von einem Dramaturgen, der auch mal am Theaterhaus Jena gearbeitet hat, Simon Meinreis. Und ich weiß noch, dass Jonas sich relativ früh an uns gewandt hat, natürlich erstmal an den Intendanten Steffen Mensching. Ich war ja noch gar nicht so lange an dem Haus, aber ich glaube, was der Intendant auch wusste, ist, dass ich, also ich habe ja vorher in Dresden am Theater gearbeitet, dass ich häufig so gesellschaftspolitische Projekte halt auch schon gemacht habe. Und insofern hat sich das dann irgendwie ganz synergetisch ergeben, dass ich das dann irgendwie koordiniert habe. So, wenn man jetzt vielleicht so ein bisschen unterscheiden will, was es für unterschiedliche Projekte im Rahmen von Kein Schlussstrich gab, war das einmal so, dass die Häuser aufgerufen wurden, bei sich zu gucken, was für vielleicht thematische Inszenierungen oder Projekte, Performances in das Projekt passen könnten, ne? Die sich so kritisch halt irgendwie mit dem Thema im weitesten Sinne auseinandersetzen. Und da haben wir dann Furoa vorgeschlagen. Und dann gab es noch so übergeordnete Projekte wie Manifesto zum Beispiel, was ein Oratorium war, oder die Ausstellung Offener Prozess. Und es gab halt auch noch ein Begleitprogramm, wo man gucken konnte, was da für einen passt.
Kein Schlussstrich ist also ein aus vielen Projekten zusammengesetztes Projekt. Neben dem Theaterstück Furore gab es in Ruderstadt auch noch das Projekt »Darf ich dich was fragen?« Hierbei lag der Fokus besonders auf Gesprächen innerhalb der Gesellschaft und zwischen Generationen.
Es gab dann die Möglichkeit halt eines Vermittlungsprojektes. Also es gab halt so einen Fördertopf, wo kein Schlussstrich nochmal geguckt hat, wie können wir auch gerade junge Menschen, Jugendliche, junge Erwachsene sensibilisieren für Diskriminierung, Rassismus und Diversität. Und da konnte man halt irgendwie ein Projekt einreichen. Und da habe ich mir, darf ich dich was fragen, ausgedacht, weil ich so das Gefühl hatte, dass es einfach auch eine Frage von Kommunikation ist, die man vielleicht einfach noch mal ein bisschen stärker anschieben müsste oder wo man halt irgendwie so unterstützen könnte, halt irgendwie, dass da so Prozesse passieren. Ich empfinde das schon auch als Aufgabe von einem Theater, so das zu machen. Und ja, der Ursprungspunkt war, dass ich so gedacht habe, okay, also wer sind denn immer so die Leute, die solche gesellschaftspolitischen Prozesse anschieben? Und meistens sind es ja die Generationen danach, ne, die dann halt so Fragen haben oder so. Und das war nach 45 so halt irgendwie, wo die 68er-Generation gesagt hat, ey, was habt ihr eigentlich gemacht? Und das war sicherlich nach 89 halt irgendwie genauso, dass jüngere Menschen vielleicht ihre Eltern gefragt haben, inwiefern hattest du vielleicht mal was mit der Stasi zu tun, ne? Das sind jetzt so zwei Beispiele. Und da war dann so irgendwie der Punkt für mich, dass ich gedacht habe, okay, ich merke einfach, dass die jungen Menschen auch noch Probleme haben halt mit Rassismus, mit Übergriffen, wenn sie sich klar als links oder aktivistisch halt irgendwie positionieren. Und das haben wir aus dem Jugendclub mitbekommen und so. Und dann wäre es doch eigentlich mal halt irgendwie dran, dass die vielleicht auch mal so ihre Eltern fragen, was die halt so in den 90er, 2000er Jahren oder halt irgendwie ihre Großeltern, was sie so mitbekommen haben in diesen Zeiten. Und dann haben diese jungen Menschen diese Interviews gemacht und ich finde, das haben sie total mutig und voll engagiert und toll gemacht. Also das war wirklich auch für mich die Art und Weise, wie sie sich reingeworfen haben. Das fand ich total super, weil das tatsächlich... Ich habe das dann auch gemerkt, das sind natürlich Themen, die einen emotional halt sehr, ja, also wo es halt so an die Substanz geht zum Teil auch. Also es ging mir dann auch so, weil wir ja auch über Gewalterfahrungen geredet haben, halt die einem vielleicht passieren können.
Auch die direkten Gespräche können ja mitunter sehr sensibel und emotional sein. Zu welchen Reaktionen haben die Interviews denn bei den Befragten geführt?
Wie das immer so ist, bei so einem Projekt, wo vielleicht die eigene Tochter, der eigene Sohn mitmacht, das findet man ja erstmal positiv, ne? Weil da ist man stolz und so. Wir hatten einen kleinen Vorankündigungsfilm, den haben die Theaterpädagogin und ich zusammengeschnitten, einfach weil wir wollten, dass es schon was gibt, wenn wir die Ausstellung eröffnen, beziehungsweise das, also wir wollten halt was haben, wo die Leute sehen, das ist das Projekt und so. Und da hatten die jungen Erwachsenen jetzt nicht so einen Anteil dran. Und da war das tatsächlich so auch, dass so eine, naja, sehr prägnante Äußerung irgendwie einer Mutter, da hat sich die Mutter ein bisschen bloßgestellt gefühlt. Und der Tochter war das jetzt auch nicht so angenehm. Das ist halt nicht so sonst wie so Projekte, die man macht. Es wird halt total schnell voll persönlich. Und es ist schwer, das so von sich wegzuhalten, weil das ja reale Erfahrungen sind und du mit den Leuten ja zu tun hast und so. Also ich glaube, überwiegend fand es die Erwachsenen gut. Also es gab ja da so verschiedene Seiten. Also es gab so aktivistische Eltern auch, die auch befragt wurden, die das natürlich super fanden per se.
Es überrascht mich, dass bei den Teilnehmenden des Projektes ein gewisser Bias vorhanden war. Wer an einem Aufarbeitungsprojekt teilnimmt, hatte vermutlich schon vorher ein Grundinteresse. Wie war das in diesem Fall?
Junge Menschen, die überhaupt an diesem Projekt teilnehmen, die sind natürlich jetzt eigentlich schon auf der irgendwie Seite, dass sie das alles cool finden. Also wir hatten keinen Teilnehmer, keine Teilnehmerin am Projekt, die jetzt da so ganz neutral war. Ne? Das waren alles junge Menschen, die, würde ich sagen, eher linksorientiert und aktivistisch unterwegs waren per se. Ich hätte mir das auch anders gewünscht, aber das war einfach, also den Kontakt irgendwie nicht bekommen. Oder sind dauerhaft nicht bei dem Projekt geblieben. Es gab tatsächlich ein paar Leute, die sind dann auch abgesprungen und ja.
Gab es ein Interview oder eine Erzählung, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Also wenn du da eine Situation hast, dass eine junge Frau erzählt, sie ist 2015 bei dieser Demonstration in Saalfeld halt irgendwie von wirklich Erwachsenen, wirklich Neonazis durch die Stadt gejagt worden und interviewt ihre Mutter und die sagt, naja, nee, eigentlich gibt es hier kein Problem mit Rechtsradikalismus, dann empfinde ich das schon halt auch als Gewalt, halt seinem eigenen Kind auch diese Erfahrung abzusprechen. Ne? Das ist dann so genau so, wie man also halt von der Gewalt nach der Gewalt spricht, so finde ich das ist krass einfach so. Und das sind natürlich so grundsätzliche Prozesse halt irgendwie in der Gesellschaft, wo man so sensibilisieren muss. Und was für mich auch total krass war, war sowohl bei den Erwachsenen, die so erzählt haben, halt von so Übergriffen, die Normalisierung von Gewalt, also sowohl physischer Gewalt als halt auch verbaler. So. Also dass man gesagt hat, ja, das war einfach so. Wenn du links warst, ist dir das in den 90ern passiert, da hast du halt irgendwo an der Tanke angehalten und da konnte es dir passieren, dass du da halt irgendwie, wenn du da tanken wolltest oder dir irgendwas, ein Snack, ein Bier kaufen, dass du da halt irgendwie überfallen wurdest von Nazis. Und dann wird das so erzählt und dann wird danach so gelacht und dann wird auch so erzählt, wie versehrt halt irgendwie die Menschen auch waren, also wie die ins Krankenhaus mussten, Zähne raus hatten etc. Und das hat aber so ein, das hat so einen normalisierten Touch immer gehabt so und auch teilweise bei den jungen Menschen, wo ich, also die erste Erkenntnis war ja, dass ich gedacht habe, ich hätte nicht gedacht, dass die Kontinuitäten dieser Strukturen so derart extrem da sind, wie sie da waren. Also du hast von einer Kollegin aus der Jugendarbeit hast du Geschichten erzählt bekommen aus den 90er Jahren halt, die sie selbst erlebt hat, als sie so jung war wie die jungen Menschen jetzt, die so die Leute befragt haben. Die waren teilweise deckungsgleich mit dem, was uns die jungen Leute halt aus dem Heute erzählt haben.
Als Theaterprojekt hat Ruderstadt Furor beigetragen. Hier wurde Politikverdrossenheit in den Fokus gestellt. Inwiefern kam es hier zur Aufarbeitung?
Furor war ja so eine typische Corona-Produktion, ne? Die sollte eigentlich schon 2020 rauskommen, dann ging das alles nicht, wegen, ja, Theater war geschlossen und so. Und dann kam tatsächlich Furor halt am 12.10. raus, auch als Vormittagspremiere für Schulklassen. Und da zum einen habe ich viel Gespräche angesetzt, aber auch bei den wenigen Abendvorstellungen, ja, am 21.10. hatten wir tatsächlich halt die Situation, dass wir mit Furor in Eisenach das Festival Kein Schlussstrich eröffnet haben. Also unsere multiplen Kooperationstheater, mit denen hat man dann da halt auch noch irgendwie zusammengearbeitet und das kam dem Ganzen dann auch wirklich zugute. Und ich hatte eine Kooperation schon angestrebt mit der Partnerstelle für Demokratie in Saalfeld, mit dem Zukunftsplan, und war da mit Sebastian Heuche im Kontakt, weil ich ganz gerne Nachgespräche machen wollte und mir da auch fachliche Expertise so ein bisschen mit ranholen wollte. Und Sebastian Heuche hat dann gemeinsam mit mir einige Gespräche geführt. Und ja, im Kontext der Gespräche ging das auch sehr häufig um den NSU, aber auch sehr viel häufiger um so aktuelle Themen wie halt irgendwie das AfD-Wahlergebnis. Ja, ich finde ja, bei solchen Nachgesprächen ist es immer so, je weniger wir sagen, da so auf dem Podium, ne, ich sitze ja da immer mit den Spielern zusammen, desto besser eigentlich. Also wir hatten so teilweise halt so Gespräche, wo das Publikum dann auch so miteinander diskutiert hat. Und das war schon super. Und ich fand das ehrlich gesagt auch total toll, wie das auch weitergegangen ist. Dann standen die Leute aber auch noch vorm Stadthaus und haben sich so weiter sehr angeregt unterhalten. Und du hast halt gemerkt, dass du damit ja schon irgendwie so ein bisschen was angestoßen hast. So.
Leonie, für dich ist der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt irgendwie auch Heimat. Wie hast du denn die Aufarbeitung von rechts wahrgenommen?
Durch mein persönliches Umfeld bin ich mit dem Thema ziemlich häufig in Berührung gekommen.
Ich war auch auf einer Schule, die sehr viele Projekte auf Aufklärungsarbeit ausgerichtet hatte, was erstmal ziemlich toll klingt. Gleichzeitig hat das viele darüber reden nicht ausgereicht.
Wie meinst du das?
Es gab trotzdem MitschülerInnen, die auf Schulausflügen Heil Hitler gerufen haben, die den Hitlergruß gezeigt haben. Das ist auch etwas, wovon Judith im Interview erzählt hat. Auf dem Ruderstädter Marktplatz ist es nicht ungewöhnlich, nachts nationalsozialistische Parolen zu hören.
Es gab jetzt vor kurzem einen Zeitungsartikel, nachdem wir die Premiere von Zerbrochener Krug hatten, wurde Sieg Heil im Park skandiert. Und da stand unser Premierenpublikum noch vor dem Stadthaus. Und danach gab es einen präsenten Zeitungsartikel, wo man jetzt mal sagen konnte, ja, hier, guckt mal, lest mal, das ist da.
Judith und ich haben als zwei ziemlich unabhängige Personen ähnliche Geschichten zu erzählen. Allein das zeigt von viel zu schwacher Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung. Was von außen vielleicht konträr wirkt, ist das Stadtimage. In Ruderstadt findet jährlich das Ruderstadt-Festival statt. Das wurde vor über 30 Jahren gegründet und ist als Tanz- und Folk-Festival bekannt geworden. Laut dem MDR ist es Deutschlands größtes Festival für Folk, Roots und Weltmusik. Ruderstadt ist eine mittelalterliche Kleinstadt, in die einmal jährlich tausende Menschen pilgern. Das Festival ist auf Weltoffenheit, Kultur und jährlich wechselnde Länderschwerpunkte ausgelegt. Und es bringt wirklich einen unvergleichlichen Vibe in die Stadt. Was ich hier aber hervorheben will, ist der Kontrast. Das weltoffene Ruderstadt nach außen ist gleichzeitig ein mit rechtem Gedankengut zersetztes Ruderstadt. Gedankengut, das vor Jahren schon da und öffentlich erkennbar war.
Also es gab 1992 diesen Rudolf-Hess-Gedenkmarsch in Ruderstadt und das war so ein totales zentrales, so ein zentrales Ereignis, so, wo natürlich die Stadt dann auch lange dieses Stigma hatte, halt irgendwie eine rechtsradikale Hochburg halt irgendwie in Thüringen zu sein, so. Wo ich das Gefühl habe, so richtig sprechen möchte da jetzt irgendwie auch keiner mehr so drüber. Und es gibt das Theater, es gibt das Ruderstadt-Festival, ne? Das ist so sehr divers. Also so Ruderstadt hat irgendwie nach außen hin ja irgendwie auch so ein bisschen das Label, so weltoffen zu sein, weil es dieses Festival gibt und so. Hinsichtlich der Stadtpolitik habe ich schon das Gefühl, dass sich klar positioniert wird. Ich verstehe es andererseits halt wirklich nicht, wie so ein Gedenkmarsch, wie wir ihn letztens erlebt haben, halt irgendwie in Ruderstadt, wo ein stadtbekannter Neonazi gestorben ist und dann einfach Rechtsradikale halt mit Trommeln und Fackeln durch die Stadt ziehen dürfen, wie sie es ja auch während der Corona-Demonstration ohne Probleme halt jeden Montag tun dürfen, so, wenngleich die Demonstrationen nie, überhaupt gar nicht angemeldet waren. Das kann ich nicht nachvollziehen. Also insbesondere halt mit der Geschichte, die die Stadt hat und mit der Präsenz von Neonazismus, wie sie halt irgendwie immer noch da ist. So. Also meine persönliche Wahrnehmung, also aus meiner Warte heraus. Ich verstehe, dass Stadtmarketing halt irgendwie auch eine wichtige Sache ist, dass man nach außen halt auch gerne repräsentieren möchte, dass man eine offene Stadt ist. Und dafür steht auch zum Beispiel das Ruderstadt-Festival und das finde ich super. Aber das daneben in meiner Wahrnehmung existiert halt auch. Und das muss man, glaube ich, auch wahrnehmen.
Mit dem daneben meint Judith die Gewalt und den Hass, der von rechts ausgeht, ausging und weiter ausgehen wird, wenn wir nichts dagegen tun.
Eigentlich ist es krass, weil man hätte das alles stoppen können. Man hätte es in den 90ern stoppen können, man hätte es aber auch nach NSU stoppen können und man könnte es auch jetzt stoppen. Und ist nur zum Teil feststellbar, dass es so einen Stopp gibt.